Lieber Vater im Himmel, und jetzt bitten wir dich, dass du uns hilfst beim Reden und beim Hören. Amen. Wie kommt das Wort Gottes zu den Menschen in Gusternhain? Wie kommt das Wort Gottes zu den Menschen in Breitscheid? Wie kommt das Wort Gottes zu den Menschen in Deutschland? Jede Gemeinde, ich vermute auch Sie, haben so ein Leitbild. Was wollen Sie? Was ist Ihre Motivation? Was sind Ihre Ziele? Wo wollen Sie hin? Ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt und studiert, aber es wäre interessant, wie Ihre Antwort lauten würde: Was tun wir, damit das Wort Gottes zu den Menschen in Gusternhain kommt? Ja, ich habe Bilder gesehen. Sie machen eine Freizeit. So kommt das Wort Gottes zu Menschen in Gusternhain, und zwar zu 20 oder 30, weiß ich nicht wie viel, Teenagern und jungen Leuten. Wie geht das eigentlich? Draußen habe ich ja kein Schild gefunden mit einem Bibelvers. Ich habe nur ein Schild gefunden, da stand Parken und Eingang hier rechts rein. Ich schätze mal, die Leute in Gusternhain wissen, dass hier eine christliche Gemeinde ist. Und ich vermute, dass über all ihre Kontakte, die sie hier im Ort haben, doch die meisten Leute in Gusternhain Kontakt mit Christen haben. Und trotzdem sind nicht alle Gusternhainer heute Morgen hier. Warum sind die anderen nicht hier? Und wenn ich also frage, wie kommt die gute Nachricht, wie kommt Gott zu den Leuten, dann reicht die reine Existenz von Christen nicht aus, damit die gute Nachricht von Gott tatsächlich bei den Leuten ankommt. Es war noch zu meinen Zeiten im ERF, da stand im Eingangsbereich ein Journalist vom NDR. Der hat uns versucht, glaubhaft zu versichern, dass er gerade eine Reportage vorbereitet über christliches Wirken in Deutschland. Wir haben gesagt, ja, wir geben Auskunft, wir geben nicht über alles Auskunft, wir möchten aber, bevor irgendetwas veröffentlicht wird, das sehen. Er hat uns versucht, oder er hat uns sehr kritische Fragen gestellt, wir haben auf manches geantwortet, so offen wie wir konnten, aber auch so vorsichtig wie wir konnten, weil wir auch Erfahrung hatten, dass manchmal den Christen das Wort im Mund rumgedreht wird. Und dann kam das Ergebnis ins Fernsehen unter der Überschrift Mission unter falscher Flagge. Ein mächtiger Zerriss der Evangelikalen in Deutschland. Der ERF kam recht gut dabei noch weg, weil wir uns relativ bedeckt gehalten hatten und weil wir selbst im Mediengeschäft tätig waren, ungefähr wussten, worauf man achten muss bei so etwas. In diesem Film wurden Jugendliche gezeigt, die auf der Straße standen und Jesus, Jesus, Jesus skandierten. Das war ihre Art von Mission, ihr Versuch, die gute Nachricht von Gott zu den Menschen auf der Straße zu bringen. Da wurde aus einer Gemeinde berichtet, wo Menschen durch Anpusten von Depressionen geheilt wurden oder werden sollten. Diese Dinge kamen natürlich verständlicherweise bei den Fernsehzuschauern nicht wirklich gut an und die Evangelikalen hatten wieder ihr Fett weg. Also so einfach ist das gar nicht, die Antwort darauf zu geben, wie kommt die gute Nachricht zu den Menschen. Ich telefonierte gerade noch mit jemand, der sagte, unsere Gemeinde, eine methodistische Gemeinde, zählt bei uns in der Stadt als Sekte. In einer katholisch geprägten Stadt. Also wie macht man es denn richtig? Ich bekam vor einigen Wochen einen Anruf von Klaus Joost. Klaus Joost war lange internationaler Präsident von Intersport, einem Sportgroßhändler, den doch viele Menschen in Deutschland kennen. Und von ihm hatte ich kurz vorher ein Zitat gelesen in einem Interview. Und da sagte er, es ist nicht die Aufgabe von uns Christen, mit dem Holzkreuz draufzuhauen. Das hat er geschrieben, bevor diese ganze Diskussion in den letzten Wochen durch den bayerischen Ministerpräsident Söder entstand. Und in diesem Interview lehnte er plumpe Missionierungsversuche ab. Und er sagte, es müssen unser Reden und Handeln übereinstimmen. Das passt zu den drei Punkten, die ihr als Bibelarbeit bei der Freizeit hier hattet. Und ich zitiere nochmal Klaus Joost, wenn das Reden und das Handeln nicht zueinander passt, kannst du reden, was du willst. Ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht, der uns vielleicht ein bisschen hilft, uns dieser Antwort auf diese Frage zu nähern, wie kommt die gute Nachricht zu den Menschen? Dieser Text steht im Kolosserbrief. Im 4. Kapitel und ich lese uns diese Verse. Es sind übrigens 5 Verse und warum ich das betone, sage ich gleich. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Fünf Verse. 5 Verse gleich 100%. Die ersten 3 Verse beschäftigen sich mit dem Beten. Wie viel Prozent? Genau, 60. 60% dieses Textes beschäftigen Sie sich mit dem Beten. Ein Vers, das Reden. Ein Vers, 20%. 60% plus 20%, 80%. Der letzte Vers geht übers Verhalten. Ein Vers, 20%. Der Antworttext heute besteht also zu 60% Antwort beten, wie kommt die gute Nachricht zu den Menschen, 20% Verhalten und 20% Reden. So viel zur Mathematik. Und jetzt noch ein Satz zur Logik. Herr Paulus, der diese Worte geschrieben hat und das aus dem Gefängnis herausgetan hat, war ja beileibe kein dummer Mensch. Der hatte einen Master, einen Doktor, einen Professorentitel. Der kannte sich in Theologie ziemlich gut aus. Und der hat nicht rein zufällig diese Reihenfolge gewählt. Beten, verhalten, reden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann ihn zwar nicht mehr befragen, das kann ich erst tun, wenn wir im Himmel zusammen in meinem Wintergarten sitzen. Aber jetzt gehe ich mal davon aus, dass er das mit großer Absicht getan hat. Also die Gewichtung ist mir wichtig, 60, 20, 20. Und die Reihenfolge ist mir wichtig. Seid beharrlich im Gebet, also das erste durch unser Beten. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Also wörtlich, harrt noch weiter aus, bleibt dran. Haltet aus. Bleibt betend in Fühlung mit Gott. Lasst das Gespräch mit Gott nicht abreißen. Ich sage das mal sehr persönlich, ich bin kein super leuchtendes Vorbild für ein massives, lebendiges Gebetsleben. Da stelle ich fest, darunter leide ich. Ich schaffe es aber irgendwie nicht, massiv das zu ändern. Und jetzt sagt mir Paulus, lass das Gespräch mit Gott nicht abreißen. Hör ihm zu. Rede mit ihm. Nicht als Gebetsstress, sondern als Gebetschance. Das kann das laute Gebet sein. Das kann das leise Gebet sein. Das kann das ausformulierte oder auch das freie sein. Das kann das ganz ausführliche sein oder auch der Stoßseufzer. In der CIW-Zentrale in Würzburg beten wir jeden Morgen und reservieren uns dafür eine halbe Stunde von 9:30 bis 10:00. Und immer wenn es 9:30 wird, dann rufe ich durch unsere Räume 9:30 in Deutschland. Und wer die Werbung noch kennt für Knoppers, der kennt diesen Werbespruch 9:30 in Deutschland. Und so ist es auch schon passiert, dass einer der Mitarbeitenden einige Knoppers mit zum Beten gebracht hat. Wir haben eine Mitarbeitende, geringfügig beschäftigt, die ist das laute Beten nicht wirklich gewöhnt. Und für die ist manches noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie die Christen so miteinander umgehen. Und dann machen wir es manchmal so, dass wir sagen, heute beten wir nicht ausführlich, sondern du musst Gott nur ein einziges Wort sagen. Und dann kennt Gott die Geschichte hinter diesem Wort, deine Gedanken, deine Gefühle, die ganze Welt mit dem Für und Wider. Und als wir das eingeführt haben, fing unsere Mitarbeitende mit an zu beten. Also das kann das Ausführliche, das Gebet sein, das kann der Stoßseufzer sein, das kann das Spontane sein oder das Vorbereitete, das kann mit gefalteten Händen sein oder mit geschlossenen Augen oder ohne beides. Das kann mit erhobenen Händen sein oder auf den Knien. Das kann im Sitzen passieren oder im Stehen. Das kann im Gemeindesaal sein, im eigenen Zimmer oder auch beim Einkaufen. Paulus sagt, nutz die Chance des Gebetes. Lass den Gesprächsfaden nicht abreißen. Sprecht mit mir, hört mir zu. Ein Satz begleitet mich schon lange von dem alten, bekannten Prediger Charles Haddon Spurgeon in London. Das Gebet ist Atem, Trost und Kraft des Christen. Vielleicht kann man daran die Christen erkennen, zuallererst, ob sie beten. Nicht wie viel sie beten, wie gut sie beten, sondern ob sie beten. Und es wäre ein ganz großer Gewinn, wenn wir heute Morgen ermutigt aus diesem Gottesdienst gehen und sagen, ja, ich habe wieder verstanden, Gott bietet mir etwas an. Das Gebet ist Atem, Trost und Kraft des Christen. Und Paulus sagt, dankt. Haltet die Augen auf, wo gibt es Gründe zu danken? Und dann zeigt Gott eure Dankbarkeit. Darüber muss man nachdenken, da muss man dran arbeiten. Das fällt einem nicht so einfach zu. Es war für mich sehr hilfreich und lehrreich. Als ich selbst noch Jugendlicher war, haben wir im Jugendkreis die Aufgabe bekommen von unserem Prediger, wir möchten doch zur nächsten Jugendstunde mal so viele Gründe zum Danken aufschreiben, wie uns einfielen. Ich bin ein Spieler, habe natürlich sofort mitgemacht. Ich bin nur auf Platz 2 gelandet. Vor mir war ein Mädchen aus unserer Jugendgruppe, aber die war wahrscheinlich im Schreiben besser geübt als ich. Die hatte noch 30 Gründe mehr. Ich glaube, 156 Gründe hatte sie aufgeschrieben innerhalb einer Woche, wofür sie Gott danken kann. Beschenkt euch selbst, denn wer dankt, der reinigt seine Seele. Man kann heute in die Kur fahren und hört von Kurpsychologen, dass Danken sehr förderlich ist. Dass dankbare Menschen älter werden, im Durchschnitt gesünder leben. Also ein Tipp, der so auch in der Apothekenrundschau stehen könnte. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich. Das ist also die zweite Botschaft, die Paulus uns gibt. Betet zugleich für uns. Also betet nicht zuerst für euch selbst. Betet für uns, füreinander, für andere Christen. Und zwar, dass ihnen Dinge gelingen. Und ich gucke jetzt Claudia und Gerhard Drechsel an. Und für mich lautet die Aufgabe, bete für die beiden, damit sie die richtigen Worte finden, wenn sie eine CEW-Veranstaltung machen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Betet füreinander, für andere Christen um Gelingen, dass Gott es ihnen möglich macht, verständlich von dem Geheimnis zu reden. Geheimnis ist ein Wort, das kommt im Neuen Testament öfter vor. Denn die Sache mit Gott ist ein Geheimnis, da können wir so lange drum rumreden, wie wir wollen. Ich kann meinen nichtchristlichen Bekannten nicht das Evangelium ganz klar machen. Ich kann ihnen nicht Gott zeigen. Es ist ein Geheimnis. Das Geheimnis lautet, so sagt es die Bibel selbst, auch in diesem gleichen Kolosserbrief, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass Menschen Hoffnung haben, Hoffnung der Herrlichkeit haben, das ist das Geheimnis der Christen. Und jetzt betet füreinander, dass es dem anderen gelingt, das zu den anderen Menschen zu bringen, das zu vermitteln, damit die gute Nachricht zu den Menschen in Gusternhain kommt, und zwar so, dass es bei ihnen ankommt, dass sie es verstehen können, dass sie es aufnehmen können, dass sie es annehmen können, dass es Auswirkungen hat auf ihr Leben. Für wen betest du um Gelingen? Wer betet für dich um Gelingen? Das setzt natürlich voraus, dass man von dem anderen genug weiß, um beten zu können. Dass man so mit dem anderen im Gespräch ist, voneinander weiß, dass man Gott bitten kann. Und Paulus sagt, das ist der Grundstein, damit die gute Nachricht zu anderen Menschen kommt. 60%. Zuallererst beten als Chance. Das war jetzt 60% meiner Zeit, die ich für die Predigt gebraucht habe. Denn das war der erste Punkt mit 60% Gewicht an erster Stelle. Das zweite, was Paulus sagt, die gute Nachricht kommt zu den Menschen durch unser Verhalten. An zweiter Stelle, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Deswegen präge ich gerne diesen Satz, Verhalten ist Silber, Beten ist Gold. Ist das zu einfach? Wir sind alles gewöhnliche Leute. Aber unser Verhalten kann ungewöhnlich sein. Überraschend. Beschäftigt euch mit den Leuten außerhalb des Reiches Gottes. Denn Paulus sagt, wer zur Gemeinde gehört, wer Christ ist, der ist drinnen. Und Menschen, die keine Christen sind, die sind draußen. Das mögen wir nicht gerne hören. Wobei Nichtchristen, denen ich begegne, gar keine Schwierigkeiten damit haben, zu definieren, dass sie nicht an Gott glauben. Nur wir Christen, wir tun uns da immer irgendwie schwer zu sagen, da gibt es ein Drinnen und ein Draußen. Doch, die Bibel spricht davon. Aber nicht wertend, die sind gut und die sind schlecht. Sondern nur, die leben von der Gnade Gottes und die auch, aber die wissen es nicht. Beschäftigt euch mit den Menschen außerhalb des Reiches Gottes. Seid aufmerksam, hört hin. Und sprecht nicht zuerst mit ihnen über Gott, sondern sprecht zuerst mit Gott über sie. Das entlastet euch. Und das verändert zuerst euch, bevor es diese Menschen verändert, die draußen sind. Verhaltet euch weise. Lebt die Hoffnung darauf, dass Gott am Ende alles unsagbar gut macht. Und das ist nicht so leicht dahergesagt. Wir Christen leiden ganz genau unter den Nackenschlägen des Lebens, wie alle anderen auch. Uns macht Misserfolg fertig. Uns greift Krankheit an. Unser Versagen zieht uns runter. Da geht es uns wie allen anderen Menschen in dieser Welt. Aber wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich finde, es ist Zeit, dass wir Christen das ernst nehmen, dass Gott in uns den Unterschied ausmacht. Und wenn da steht, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, dann könnte das zum Beispiel heißen, behandelt nicht alle Menschen nach Schema F. Ich habe das miterlebt und ich bin mir heute höchst unsicher, ob das gut und richtig war. Wir haben im Jugendkreis Gespräche mit Nichtchristen im Trockenen geübt, sozusagen als Trockenübung in der Gemeinde. Was würdest du antworten, wenn der eine jetzt das sagt? Was erwiderst du, wenn der so reagiert? Und so weiter. Wir haben versucht, sozusagen als Trockenübung das Gespräch auf der Straße schon mal vorzusimulieren. Für die Logik war das ganz nett, aber für die wirkliche Begegnung mit den Menschen hinterher wahrscheinlich eher nicht. Denn ich war überhaupt nicht mehr in der Lage, auf den Einzelnen zuzugehen und mich auf den Einzelnen einzustellen, weil ich mein System im Kopf hatte, was ich antworten muss, wenn das und das und das passiert. Behandelt nicht alle Menschen nach Schema F. Die einen muss man trösten, wenn sie über Gott und die Welt schimpfen. Den anderen muss man vielleicht mal wohin treten. Den dritten muss man provokativ etwas entgegensetzen. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und bei allem Verhalten verliert das Ziel nicht aus den Augen, dass der andere Gottes Angebot hört und sieht. Und drängelt nicht bei anderen, was ihren Glauben an Gott angeht, sondern drängelt bei Gott im Gebet. Verhaltet euch weise kann auch bedeuten, schweigt, solange es nichts zu sagen gibt. Denn man wirft den Christen und den Evangelikalen im Speziellen immer wieder vor, dass sie Antworten auf Fragen geben, die niemand gestellt hat. Schweigt, solange nichts zu sagen ist. Aber lebt so, dass bei den anderen Fragen entstehen, damit ihr dann antworten könnt. verhaltet euch weise. Ich muss gestehen, ich fühle mich da immer wieder überfordert. Aber ich möchte mich auch heute Morgen daran erinnern lassen, dass der Punkt Verhalten erst der zweite Punkt ist, nur 20% ausmachen und dass das Verhalten umso besser gelingen kann, umso mehr ich den ersten Punkt wahrnehme und ernst nehme, bleibt mit Gott im Gespräch. Über die Menschen, die euch am Herzen liegen, über die Menschen, die euch wehtun, über die Menschen, die euch wichtig sind. Richtig zu antworten, damit das gelingt, reicht kein guter Wille, sondern Weisheit von Gott. Die entsteht, wie wir gehört haben, durch Danken und Bitten. Denn ich bin überzeugt, der kann sich richtig verhalten, der richtig betet. Als ich mich heute Morgen nochmal mit der Predigt beschäftigt habe, habe ich mich über mich selbst geärgert, dass ich Claudia Drechsel nicht vorgeschlagen habe, ein anderes Lied vorzutragen. Aber aus diesem anderen Lied zitiere ich jetzt einmal, da heißt es nämlich sehr passend: Unser Leben redet lauter als die Worte, die wir sagen. Kann man uns daran erkennen und sehen, dass die Liebe bei uns wohnt? Bevor ich zum letzten Punkt komme, will ich ein vorbereitetes liturgisches Gebet sprechen. Am Morgen kommen wir, Herr, zu dir. Höre unsere Stimme, wenn wir rufen. Wir bitten, behüte uns vor der Öde, in der die Seele verschmachtet. Vor Ängsten und Sorgen behüte uns. Behüte uns vor schnellen Worten, die uns in Schuld verstricken. Vor falschem Eifer und unheiligem Zorn behüte uns. Gib uns für unseren Nächsten den Blick der Liebe, die helfende Tat, das rechte Wort. Hilf uns, dass wir einander geben, was wir bedürfen. Wir bitten dich für unsere Kinder und für alle, die uns verwandt und vertraut sind. Wir bitten dich für die Menschen, die mit uns arbeiten. Lass uns schaffen in Eintracht und Frieden. Den Traurigen und Fröhlichen zeige dein Heil. Den Gesunden und Kranken stehe du bei. Beschütze die Guten und wehre den Bösen. Behüte die Starken und stärke die Schwachen. Wir loben dich, Herr, und beten dich an. Du trägst uns alle mit deinem Erbarmen. Amen. Wie kommt die gute Nachricht also zu den Menschen? Erstens durch unser Beten, zweitens durch unser Verhalten und drittens, nochmal 20% an dritter Stelle, durch unser Reden. Jetzt erst kommt das Reden. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Und wie hieß es ganz am Anfang, in den ersten Versen: Betet zugleich für uns, dass wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. So sei unsere Rede, wie ihr einem jeden antworten sollt. Es geht nicht um das, sondern um das Wie. Wir brauchen nicht zu diskutieren, ob die Christen ohne Worte Zeugnis sein können. Das können sie nicht. Das macht der Römerbrief ganz deutlich, dass Gott uns einen Mund gegeben hat als Christen, um ihn zu bezeugen. Zuerst mit dem Leben, aber auch dann mit den Worten. Zwei Antworten gibt uns Paulus. Wie sollen wir reden? Freundlich. Das heißt gewinnend, nicht mit böser Absicht. So reden, dass wir dem anderen einen Freiraum eröffnen, etwas Gutes zu empfinden, etwas Gutes zu spüren. Freundlich heißt, redet gewinnend. Mit dem Charme echter Liebe. Also nicht so ein aufgesetztes, einstudiertes Sonntagssmiley, sondern Worte, die aus einem freundlichen Herzen gespeist werden, aus einem Zugewandtsein. Und ich glaube, das können wir in der Gemeinde gut miteinander lernen. Der andere in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, ist nicht zuerst mein Feind, mein Gegner, mein Konkurrent, mein uninteressanter Zeitgenosse, sondern er ist zuerst ein Geschöpf Gottes. Einer, den die ganze Liebe von Gott treffen will. Und sei er noch so böse, und sei er noch so schräg, und sei er noch so angriffig gegen uns. Eure Rede sei allezeit freundlich, allezeit. Ich bin überfordert. Ich kriege das ja hin, ziemlich oft freundlich zu sein, aber allezeit. Das kann auch nur dann gelingen, wenn das mit dem Beten und mit dem Verhalten klappt. Redet lieblich, redet anmutig. Redet freundlich. Das ist der eine Hinweis, den der Paulus gibt. Und der zweite Hinweis, antwortet mit Salz gewürzt. Tja, was soll das heißen? Immer einen kleinen Salzstreuer in der Tasche zu haben? Natürlich nicht. Mit Salz gewürzt zu antworten heißt, nicht kraftlos. Nicht einfach so dahingesagt, nicht Stereotyp, sondern packend, interessant, beeindruckend. Wenn ich in Würzburg bin, gehe ich manchmal 50 Meter aus der Zentrale raus und hole mir eine Portion Pommes mit Currywurst-Schranke, so sagt man das bei uns in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme. Also mit Mayo und Ketchup, ne? Schranke, rot-weiß. Und dann sage ich immer dazu, und gut würzen. Weil beim ersten Mal, als ich da war, habe ich das bekommen und das schmeckte nach irgendwie nichts. Aber jetzt richtig gewürzt, macht es dann richtig Spaß zu essen. Nicht kraftlos, nicht stereotyp, sondern packend, interessant, beeindruckend. Redet so, dass beim anderen Lust auf mehr entsteht. Ich kenne Christen, die sagen, egal was ist, ich sehe diesen Menschen vielleicht nicht wieder, der soll einmal die ganze Ladung der Heilsbotschaft hören und dann habe ich meinen Job gemacht und dann muss Gott machen, was ist. Habe ich dann nichts mehr mit zu tun. Das finde ich eigentlich so nicht in der Bibel. Da finde ich eher, redet so, dass der andere da weitermachen möchte. Dass der sich so weit damit beschäftigt, dass neue Fragen bei ihm entstehen. Redet treffend, redet packend und redet individuell. Mit Nachbar A muss ich anders reden als mit Arbeitskollegin B. Wir können dann richtig reden, wenn wir die Gebetschance verstehen und nutzen, die Gott uns gibt. Und wenn wir ein Verhalten einüben, das aus unserem Beten entsteht. Es hat mich sehr gefreut. Ich war letzte Tage im Verteiler einer Mail an verschiedene Leute. Da war jemand sehr entmutigt und sah keine Perspektive mehr für sein Engagement und für seine Mitarbeit, weil er zu viele Enttäuschungen erlebt hat. Und dann habe ich gesagt, ich werde ihm jetzt sofort antworten. Habe vorher, ohne meine Hände zu falten, vor meinem Computer ein kurzes Gebet gesprochen, habe ihm dann geantwortet und es war für mich sehr erfreulich, dass er sagte, das hat mir so gut getan, mir sind vor Rührung fast die Tränen gekommen und das Signal war ganz eindeutig, es war so individuell passend, es war so packend, es war so gewinnend, dass er wieder einen Weg in die Zukunft sah. Ist nicht so einfach, da muss man dann weiter reden, aber das passierte. Wie kommt die gute Nachricht zu den Menschen? In Würzburg, wo unsere Zentrale ist, beginnt in diesen Tagen oder hat in diesen Tagen die Landesgartenschau für Bayern begonnen. Und ich habe gesagt, und wir als Christen in der Wirtschaft werden uns mitbewerben und wir werden 5 Beiträge einreichen. 4 davon sind angenommen worden. Und so werde ich beispielsweise 2-mal einen Vortrag halten. Der eine heißt Zurück zu den Wurzeln, passt ja zur Landesgartenschau. Aber wo sind sie denn? Der andere heißt, was uns die Bäume lehren. Psalm 1 steht was über Baum zum Beispiel, passt auch zur Landesgartenschau. Aber ich werde auch 2-mal nur, in Anführungsstrichen, Musik machen. Musik machen zum Träumen, wo ich einlade, dass Leute sich einfach in die Landesgartenschau setzen, sich inspirieren lassen, sich freuen an dem, was sie sehen und spüren und dazu entspannte Musik hören. Natürlich werde ich da auch christliche Klassiker mit einbauen. Aber das Entscheidende ist für mich gar nicht, dass jeder weiß, welchen Titel ich gerade spiele, sondern dass er sagt, das war gut, das hat meiner Seele gut getan. Wie kommt die gute Nachricht zu den Menschen? Durch unser Beten, durch unser Verhalten, durch unser Reden. Lasst uns zum Abschluss dieses Gottesdienstes beten, dieser Predigt beten. Gib mir die guten Gedanken. Nimm mir das Netz vom Verstand. Und lass mein Denken und Fühlen vor dir spielen, so wie ein Kind im Sand. Staunend und sehend, prüfend, verstehend nehme ich die Welt an von dir, sie zu durchdringen, dir wiederzubringen. Gib mir Gedanken dafür. Gib mir den längeren Atem, mein Atem reicht nicht sehr weit. Ich will noch einmal verstohlen Atem holen in deiner Ewigkeit. Wenn ich die Meile mit einem teile, die er alleine nicht schafft, lass auf der zweiten mich ihn noch begleiten. Gib mir den Atem, die Kraft. Gib mir die richtigen Worte. Gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Gib mir genug davon. Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir. Wunden zu finden und sie zu verbinden. Gib mir die Worte dafür. Amen.